Das wird uns heute beschäftigen, der Rückblick auf die Apostelgeschichte bzw. auf den Teil, den wir gemeinsam in der Predigtreihe betrachtet haben. Begonnen haben wir ja mit den Gedanken, wir wollen uns auf die Wurzeln der Gemeinde besinnen und gemeinsam darauf hören und herausfinden, wie wir an diese Wurzeln am besten anknüpfen können. Und das ganz im Sinne einer andauernden Reformation, also einer sich ständig erneuernden Kirche. Das war die Vision Luthers für Kirche und Gemeinde. Dazu passt es natürlich, dass wir uns gerade in diesem Jahr in einem Reformationsjubiläum befinden. Ja, und auf dem Weg durch die Apostelgeschichte haben wir gemerkt, das haben wir vor allen Dingen letzte Woche in unserem gemeinsamen Rückblick, als die vier Prediger in dieser Reihe gemerkt, dass ganz viele verschiedene Themen angeschnitten wurden. Dass es da nicht eben ein Thema in der Apostelgeschichte gibt, sondern dass wir merken, Lukas nimmt uns tatsächlich mit auf die Reise. Seine Apostelgeschichte ist ein Reisebericht, ein Reisetagebuch der Entwicklung der Kirche beziehungsweise der Ausbreitung der weltweiten Gemeinde. Und er schreibt dabei nicht, wie man denken könnte, weil das viel vorkommt, Missionsgeschichte. Also sozusagen Apostelgeschichte ist das, was ein gutes Buch für ein Missionswerk wäre. Sondern er schreibt die Geschichte, wie Gottes Geist die Geschichte der Gemeinde schreibt. Für Lukas ist das ein langer Prozess, der noch nicht zu Ende ist. Wir gehören mit hinein in diesen Prozess. Wir heute im 20. 21. Jahrhundert. Und in diesem Reisetagebuch entdecken wir also ganz unterschiedliche Episoden. Und so haben wir das auch wahrscheinlich in der Predigtreihe gemerkt. Es waren ganz unterschiedliche Episoden mit ganz unterschiedlichen Überschriften. Angefangen damit, dass Jesus seine Jünger sammelt und aussendet, bevor er sie zurücklässt. Und wir haben gemerkt, wie unterschiedlich der Heilige Geist wirkt. Dass er in kein Schema zu pressen ist. Wir wurden gefragt, wo ist denn der rote Faden bei eurer Predigtreihe? Ja, es gab ganz viel Unterschiedliches zu hören. Das lag meiner Meinung nach daran, dass es eben so viele unterschiedliche Formen, Themen gab, unterschiedliches Wirken des Geistes Gottes. Und so wie der Heilige Geist nicht in ein Schema zu pressen ist, so ist auch Gemeinde nicht in ein Schema zu pressen. Nicht nur die eine Form von Gemeinde ist die richtige, sondern ganz unterschiedliche Gemeinden begegnen uns in der Apostelgeschichte. Wenn man das so im Ganzen liest, fällt einem das eben auf. Da gibt es die Jerusalemer Tempelversammlung, so die Kernzelle des Anfangs. Und dann gibt es Versammlungen in den Synagogen, die Gemeinde der Samaritaner, für uns vielleicht nicht so ausdrucksstark, was damit gemeint ist, aber für die in Jerusalem hieß das, das ist eine Ausländergemeinde, die sich da bildet, die auch zu Christus, dem Herrn, gehören. Dann Hausgemeinden, Missionsgemeinden. Und alle zusammen verstehen sich dann doch als die eine Gemeinde, die sich an Jerusalem orientiert und an den Aposteln, die dort sind. Also wahrscheinlich lautet deshalb auch die Apostelgeschichte, also die Überschrift, die in der griechischen Ausgabe steht, die Taten der Apostel, weil sich alles so auf die Apostel ausrichtet. Allerdings ist das erst ein ganz später Titel, der über die Apostelgeschichte nachträglich drüber gesetzt wurde. Er stammt gar nicht von Lukas. Wenn es stimmt, was ich eben so beobachtet habe, dann müsste die Überschrift eigentlich lauten, die Taten des Heiligen Geistes. Die Taten des Heiligen Geistes werden uns berichtet. Oder wie wirkt Jesus durch den Heiligen Geist in der Geschichte der Gemeinde? Und da sind uns ganz verschiedene Episoden begegnet auf dieser Reise in den letzten Wochen. Und für uns wäre natürlich auch spannend, mal zu wissen, welche Episode auf diesem Reisebericht hat denn bei euch bleibenden Eindruck hinterlassen? Das kann eine einzelne Begebenheit, eine einzelne Predigt sein. Was hat euch bewegt? Wir vier, die wir uns diese Predigtreihe geteilt haben, wollen euch zumindest heute Morgen mitteilen, was uns an diesen Episoden besonders bewegt und angesprochen hat, was uns wichtig geworden ist, welche Episode sich uns eingeprägt hat. Und vielleicht fällt es euch dann im Anschluss ja dann leicht, euch damit einzureihen. Vielleicht möchtest du deinen Eindruck ergänzen. Ihr müsst dann nicht an das anknüpfen, was wir jetzt heute Morgen sagen, sondern ihr könnt einfach davon erzählen, was du mit den Episoden in der Apostelgeschichte verbindest oder in den letzten Wochen intensiv erlebt hast. Wir werden das so machen, dass wir das nacheinander schildern, wir unsere Eindrücke euch weitergeben, danach ein gemeinsames Lied singen, was diesen Eindruck nochmal verstärkt oder aufnimmt. Und anschließend geben wir dann das Mikrofon hier vorne frei und dann dürft ihr euch einreihen. Den Anfang übernimmt Burkhard Furch.
Menschen sind Einzelwesen mit Besonderheiten und Eigenarten. Wir haben alle einen unverwechselbaren Charakter. Aber dennoch können wir Menschen nicht alleine existieren und auch nicht allein überleben. Sie befinden sich immer in einem Bezug zur Gemeinschaft oder zu einer Gesellschaft. Was bedeutet das denn? Auf der Suche nach der Ursprache ließen Kaiser Friedrich II. Und Schottenkönig Jakob IV. Eltern ihre Neugeborenen für ein Experiment wegnehmen. Sie wurden von Ammen nur mit dem Nötigsten versorgt, ohne jeden sozialen Kontakt und Zuwendung. Die Kinder starben alle. Der Mensch ist ein soziales Wesen und beständig auf der Suche nach Gemeinschaft und Interaktion. Ich persönlich bin ein geselliger Mensch. Ich habe schon einige Gemeinschaftsformen in meinem Leben erlebt, wie zum Beispiel Familie als Urgemeinschaft, Zweckgemeinschaften in Bus und Bahn, Schule, Ausbildung, Arbeitsstelle. Ich habe verschiedene Vereinsleben miterleben dürfen. Ich darf Gemeinde miterleben. Das sind nur so einige, die ich in meinem Leben bisher so erlebt habe. Euch wird es sicherlich ähnlich gehen. Und so können wir uns doch als Gemeinschaftsexperiment nennen. Und wenn wir etwas darüber nachdenken, auch schnell benennen können, welche Gemeinschaften wir bevorzugen und warum. Es gibt Gemeinschaftsformen, die können wir uns nicht aussuchen. Und die Verbleibungsdauer auch nicht. Das sind zum Beispiel die Zwecksgemeinschaften. Nicht nur seitdem ich in dem Predigtteam zur Apostelgeschichte intensiv über die Urgemeinde nachdenken durfte, zieht es mich in diese Gemeindegemeinschaft. Warum ist das denn überhaupt so, habe ich mich gefragt. Was zieht mich mehr in diese Gemeindegemeinschaft als in die Vereinsgemeinschaft, wo ich ja auch viel Spaß habe, wie hier auch, wo ich nette Menschen habe, wie hier auch. Gemeinde unterscheidet sich für mich deutlich von allen anderen Gemeinschaften. Und genau das hat mich an dieser Predigtreihe fasziniert. Eine Gemeinschaft zieht an, nicht weil sie besondere Aktivitäten veranstalten, sondern weil der Geist Gottes das Zentrum ist. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. So heißt es in Apostelgeschichte 2, Vers 42. Hier steht nicht, sie blieben aber beständig in der Planung von Gottesdiensten, in der Durchführung von Straßeneinsätzen, in der Durchführung von Gemeindefreizeiten. Das ist alles wichtig für einen gemeinsamen Weg. Da dürft ihr mich sicherlich nicht falsch verstehen. Aber die Kraftquelle, das Verlangen, die Sehnsucht nach Herzensgemeinschaft wird nur geweckt durch Gemeinschaft, Brotbrechen und Gebet. Diese Einfachheit, aber das konsequente Dranbleiben, das wirkliche Teilen, die kleinen Herzensgemeinschaften, die Vorposten des Reiches Gottes bilden, das gemeinsame Leben, sie feiern zusammen Gottesdienste, sie halten gemeinsam Mahlzeiten, beten füreinander, bestehen Prüfungen gemeinsam. Sie stecken beieinander, besuchen sich gegenseitig in ihren Wohnungen. Nachdem Petrus aus dem Gefängnis befreit worden war, ging er zu dem Haus, in dem Maria wohnte, die Mutter von Johannes, Markus, wo die Gemeinde sich versammelt hatte, um für seine Befreiung zu beten. Für die große anonyme Masse von Menschen kann man sich nicht hingeben. Hingabe geschieht nur in kleinen Einheiten, so wie in einer Familie. Ich bin froh und dankbar, dass mich Gott in solch eine Gemeinschaft hier in diese Wörthstraße gestellt hat, dass ich daran teilhaben darf. Und ich wünsche mir und uns, dass wir diesen ersten Gemeinden in dieser Einfachheit nacheifern, dass wir immer wieder Sehnsucht verspüren, Herzensgemeinschaften zu bilden.
Eigentlich ist der Titel dieses Buches ziemlich irreführend. Taten der Apostel oder Apostelgeschichte. Das lenkt so ein kleines bisschen in meinen Augen den Blick davon ab, wer im Eigentlichen da der Handelnde ist. Eigentlich ist es ja die Geschichte des Heiligen Geistes, den Gott im Namen Jesu gesandt hat, um Gemeinde auf dieser Erde zu gründen und zu bauen. Und genau das hat mich letztendlich an den ersten Kapiteln der Apostelgeschichte so fasziniert, wie dieser Heilige Geist in der Lage ist, zum Beispiel meine Lieblingsperson, sage ich mal ganz ehrlich, in dieser Apostelgeschichte zu prägen und auf eine Art und Weise zu verändern, dass er so ein Stück weit wirklich eine der Hauptfiguren in der Urgemeinde ist, nämlich den Petrus. Und er ist der, von dem ich gerade gerne gesungen habe. Wenn ich den angucke, wie er gelebt hat, dann fasziniert mich das. Dann fordert mich das heraus, ihm so ein bisschen nachzueifern und so ein bisschen zu gucken, wie er Glauben, Gemeindeleben und persönliches Leben auf die Kette gekriegt hat. Ich habe gesprochen über die Heilung dieses gelähmten Mannes an der schönen Pforte. Ich habe gesprochen über Petrus, der an dieser Stelle bereit war, das, was er hatte, zu geben. Dann haben wir nachgedacht über den Barnabas, der auch bereit war, alles zu geben, nämlich alles Kapital, was er letztendlich in Jerusalem noch zur Verfügung hatte, nachdem er den ihm gehörenden Acker verkauft hat und hat es der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Und wir haben gelesen von Hananias und Sapphira, die nur darüber gesprochen haben, aber es in ihren Herzen und tatsächlich nicht getan haben, alles zu geben. Und wir haben gehört über Petrus, der so ein demütiger Mensch geworden ist, dass er ertragen hat, nachdem er auf eine ganz neue Schiene auch gedanklich gesetzt worden zu sein, nämlich in das Haus eines Heiden einzukehren, Rechenschaft ablegt und da nicht austickert, sondern einfach die Geschichte des Heiligen Geistes, sein Erleben erzählt und darüber seine Kritiker, ich sag mal, zum Schweigen bringt und dann können sie gemeinsam Gott loben. Am meisten fasziniert hat mich diese Frage, die hier unter drittens gestellt ist. Die ist jetzt vielleicht nicht so richtig zu verstehen, was ich habe. Die lautet natürlich richtig, was habe ich? Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern. Petrus sagt zu diesem Gelähmten, Gold und Silber habe ich nicht, aber das, was ich habe, das gebe ich dir. Und seitdem ich mich auf dieses Kapitel vorbereitet habe, beschäftigt mich das für mich so ganz persönlich. Klaus Burkhard Heinrichs, was hast du, was du einsetzen möchtest für das Reich Gottes? Was hast du, vielleicht auch in Zukunft noch, was du mehr noch einbringen kannst, damit Gemeinde wächst? Und ich wünsche mir das von Herzen, dass das ein Stück weit auch hier in Solingen bei uns in Deutschland hier passiert, was in der Apostelgeschichte geschehen ist, dass Jesus Menschen hinzutut zur Gemeinde und dass nicht nur eins oder zwei, sondern wirklich mengenweise, massenweise Menschen zum lebendigen Glauben an Christus kommen und dann sich zur Gemeinde einreihen. Und ich merke, das hängt nicht an mir, nicht nur an mir, auch. Ich darf mich gerne zur Verfügung stellen. Jeder von uns, der hier sitzt, darf sich zur Verfügung stellen und diese Frage stellen. Was habe ich, was dazu beiträgt, dass Gemeinde gebaut wird und wachsen kann? Aber eins ist wichtig, nämlich das, was ich eingangs gesagt habe. Der eigentlich Wirksame ist immer noch Christus im Heiligen Geist. Und deswegen habe ich mir das jetzt folgende Lied ausgesucht.
Ja, ich mache den dritten Part. Für mich ist auch das wichtig geworden, was schon die beiden vor mir gesagt haben, dass der Heilige Geist wirklich Geschichte mit der Gemeinde geschrieben hat. Der Heilige Geist hat eigentlich das weitergeführt, wo Jesus Christus darauf hingewiesen hat. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 hat ja Jesus zu den Jüngern gesagt, kurz zu seiner Himmelfahrt, aber ihr werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt werden und dieser Geist wird euch die Kraft geben, überall als meine Zeugen aufzutreten, in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und bis ans Ende der Erde. Ja, und diese Ausgießung des Heiligen Geistes hat ja was mit den Jüngern, mit den Menschen gemacht. Die sind innerlich verändert worden, sind gestärkt und befähigt worden. Und es drückt halt für mich auch so eine ganz enge Beziehung aus, die Gott so zu uns Menschen dadurch hatte. Aber das bedeutete damals aber auch, ja, das haben wir ja auch so mal intensiv auch miterleben dürfen durch die letzten Wochen, dass dadurch auch echte Herausforderungen entstanden sind. Es gab für mich so die eine Herausforderung, dass die Leute wirklich verfolgt worden sind, dass sie Angst haben mussten, dass sie ja, zum Teil auch wirklich Angst vor ihr Leben, um ihr Leben und auch teilweise ihr Leben geben mussten wegen ihrem Glauben. Und das fand ich als einen Aspekt auch nochmal spannend, so in diesen ganzen Kapiteln nochmal sich klar zu machen. Aber auch die andere Geschichte, die innere Herausforderung, da wo für Gott und klar war, er möchte nicht nur die Juden erreichen, er möchte auch die Heiden und damit auch uns erreichen, was ja ein Riesengeschenk für uns so darstellt, dass das innerhalb der Gemeinde richtig zu Konflikten geführt hat. Also dass die Sichtweise sind vielleicht gewisse Regeln und gewisse Traditionen, wie man jetzt glaubt, was Glaube richtig umgesetzt bedeuten könnte, die hat ein Stück weit auch der Heilige Geist anders gesehen und hat die Menschen geführt dahin, dass sie offen geworden sind. Und das ist für mich ein zweiter Aspekt, der für mich spannend war. Und das heißt für mich eigentlich auch konkret, wenn man überlegt, dass der Heilige Geist halt mit uns in unserer Gemeinde aktiv, in uns persönlich aktiv sein wollen, dass wir uns schauen müssen, wo ist er denn gerade, wo wirkt er denn gerade? Und ich glaube, dieser Blick dafür, dass wir nicht nur unsere Aktionen sehen, sondern auch einen Blick schärfen dafür, wo ist Gott heute aktiv? Wo wirkt er? Und da auch ein Stück weit zu begreifen, ach ja, das könnte ein Hinweis sein, was vielleicht für uns auch persönlich Aspekt ist. Also bei allen Planen und Überlegen, was für Gemeinde dran ist, wirklich einen Blick dafür zu haben, wo ist Gott gerade aktiv. Und ich finde, das konnte man in der Apostelgeschichte auch ganz schön sehen. Und dann dadurch haben sich ja die Jünger und die Apostel auch führen lassen. Ein zweiter Gedanke ist mir wichtig geworden, einfach so die Frage, wozu hat uns Gott eigentlich den Heiligen Geist geschenkt? Und so einen Gedanke, der mir wichtig wurde, ist, so dieser, dass die Hauptaufgabe des Geistes in uns Menschen ist, uns zu transformieren, dass wir Jesus Christus immer ähnlicher werden. Es hat was mit Charakterveränderung oder Charakter damit zu tun, wie vielleicht unser Charakter sich weiterentwickeln kann. Und Und für mich ganz stark, das, was ich auch letzte Woche versucht habe weiterzugeben, mit in Freiheit und Weite führen zu tun hat. Und ich denke, das bedeutet für uns persönlich für uns auch, dass unsere Lebensqualität sich durch den Glauben verbessern kann. Und ich denke, das führt uns dann auch dahin, dass wir unser Leben authentischer, ehrlicher und dass wir, dass unsere Mitmenschen miterleben, wie unsere Höhen und unsere Tiefen in unserem Leben aussehen. Ich denke, das konnte man sehr gut auch in der Apostelgeschichte miterleben. Und wenn ich dann so sehe, dass das eigentlich wahrscheinlich der Schlüssel ist, den die Gemeinde damals erlebt hat. Der Heilige Geist hat was in ihren Herzen verändert und dadurch sind sie als veränderte Menschen in ihre Umwelt gegangen. Und das haben die Leute ihnen abgespürt. Und das war auch für mich dann die Möglichkeit, als Zeuge wirklich authentisch auftreten zu können. Und wenn ich das so für mich überlege, finde ich das eine ganz spannende Geschichte. Dass wenn es uns um Evangelisation und Mission auch geht, das ist ganz stark darüber drin, was passiert in uns selber? Erleben wir, dass wirklich der Heilige Geist ist umgestaltet? Und ich glaube, das werden genau die Sachen sein, die anderen bei uns dann feststellen werden. Und das finde ich, diesen Gedanken hat mich doch nochmal persönlich sehr inspiriert. Ja, und von dieser Freiheit, die in uns wachsen soll und kann, davon möchten wir jetzt auch noch ein Lied singen.
Ja, meine Gedanken knüpfen ein bisschen an deinen ersten Gedanken, den du uns mitgeteilt hast, Klaus. Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Das war so ein bisschen der Eindruck, der uns auch bei unserem Nachgespräch ja dann bewegt hat, als wir über diese Predigtreihe zurückgeblickt haben. Genau das, was du so gerade schon ein bisschen auch beschrieben hast. Dass es in der Apostelgeschichte keinen roten Faden gibt, haben Leute gesagt. Und ich behaupte jetzt sozusagen im Rückblick mal, das ist uns vorher nicht klar gewesen, aber im Rückblick mal, das ist Programm. Bei Jesus sind sie so intensiv in die Schule gegangen, dass sie jetzt offensichtlich auch ohne konkretes Vorbild es umsetzen konnten. Die Jünger gehen den Schritten Gottes hinterher. Sie planen und gestalten nicht selbstständig, sondern lassen Gott den Akteur sein. Das ist Programm. Das ist Programm der Nachfolge. Und Lukas erzählt uns das in der Apostelgeschichte, weil er davon überzeugt ist, das war nicht nur Programm, das ist Programm für die Kirche, für die Gemeinde in der Zukunft. Die Gemeinde reagiert und lebt so Nachfolge. Wie die Jünger damals nicht anders konnten, als Jesus ja hinterher zu gehen, denn er hat ja gesagt, wo es lang geht, so sollen wir uns auch heute sozusagen auf den Weg machen und dem Wirken Jesu in seinem Geist folgen. In der Apostelgeschichte wird direkt am Anfang klargestellt, es geht nicht darum, die Augen darauf zu richten, so auf das Ende der Welt, also das, worauf sie warten, auf das Ziel, wann Jesus wiederkommt, sondern Jesus sagt ihnen, die Aufgabe besteht darin, die Geschichte und das Leben in dieser Welt mitzugestalten. Also danach Ausschau zu halten, wann und wie möchte Jesus, dass wir ihn bezeugen und dadurch etwas verändern. Dass wir bezeugen, heißt ja, dass wir auf Jesus hinweisen und dass das etwas verändert. Im Gespräch oder in dem, was wir tun. Nicht so, als ob wir jetzt die Aktionen planen würden, sondern so, dass Gott plant. Wir gar nicht anders können, als uns von ihm in seinem Plan gebrauchen lassen. Das ist, so finde ich, die Linie, die im Rückblick uns deutlich geworden ist, die Linie, die Lukas in der Apostelgeschichte zeichnet. Es ist sozusagen die Richtschnur, ob alles, was danach kommt, sich mit Recht Gemeinde Jesu nennt. Und damit ist nicht folgendes Missverständnis gemeint. So, die Situation damals, wie es in der Urgemeinde war, das ist also sozusagen die optimale, die ideale Situation oder die Art und Weise, wie die Urgemeinde das Gemeindeleben damals konkret gestaltet hat, das ist sozusagen gültig für alle Zeiten, sondern das Gegenteil ist der Fall. Das Gegenteil ist der Fall. Die Linie besteht gerade darin, dass Gemeinde sich verändert. Dass Gemeinde sich entwickelt. Die Linie besteht im Nachgehen, im Nachvollziehen von Gottes Wirken. Es geht darum, sich auf den Weg mit Gott einzulassen, ohne im Vorhinein zu wissen, was Gott tut oder will. Das ist die Herausforderung des Glaubens. Und das bedeutet Vertrauen. Wenn man die Apostelgeschichte liest und die einzelnen Episoden nimmt. Ich glaube, die Apostel, der Jünger selber hätten vorher gedacht, das ist doch unmöglich, dass das passiert. Ausgehend auch von dieser Sendung. Ihr werdet Zeugen sein bis an die Enden der Erde. Ich glaube, das haben die für unmöglich gehalten, sich nicht vorstellen können. Aber sie waren bei Jesus in die Schule gegangen und hatten etwas gelernt. Sie haben sich intensiv der Zeit des Gebets gewidmet. Wir wussten, wir sind ja nicht die Wissenden, wie wir jetzt, wir bleiben Schüler. Wir bleiben angewiesen aufs Gebet. Und das ist keine fromme Übung, sondern das ist der Kern unserer Gottesbeziehung, um Gott hinterherzukommen. Und dabei wurden die Jünger trotzdem immer noch von jeder Wendung in der Apostelgeschichte überrascht. Unmöglich, was da dann auf sie eintraf, was da passierte. Sie wussten im Vorhinein nicht, was passiert. Sie wussten nicht, wie sie den Heiligen Geist empfangen, als Feuer, als Sprachen, als Hörwunder. Sie wussten nicht, dass sich 3000 Menschen auf einmal bekehren. Petrus wusste nicht, dass er den Gelähmten an der schönen Pforte heilen würde. Er tat es, weil er das eine hatte, was er im Glauben braucht: Vertrauen auf den Namen Jesu. Dieses Vertrauen auf dem Weg des Nichtwissens ist Programm der Apostelgeschichte. Petrus brauchte es. Hananias brauchte es, als Gott ihn zu dem schlimmsten Vollstrecker der Christenverfolgung, nämlich zu Saulus, schickt. Auch etwas, ist doch unmöglich. Wie soll der sich drehen? Wie soll der sich wenden? Petrus brauchte es, als er es wagt, ohne Rücksprache mit den anderen Verantwortungsträgern eine ganze römische Kompanie zu taufen. Philippus braucht es, als er den äthiopischen Finanzminister tauft, der nach dem Gesetz nicht am Gottesdienst im Tempel teilnehmen durfte. Ich weiß nicht, ob er das so nachvollziehen könnte. Er hat die ganze Reise gemacht von Äthiopien nach Jerusalem und da steht dann, du darfst nicht rein, denn du bist verstümmelt. Der geht also unverrichteter Dinge wieder nach Hause zurück. Obwohl die Schrift also diesen Mann vom Gottesdienst ausschließt, nimmt Philippus ihn hinein in die enge Gemeinschaft der Jesus-Nachfolge. Und vermutlich ist durch diesen Mann die äthiopische Kirche entstanden. Alle in der Jerusalemer Gemeinde brauchen dieses Vertrauen, um die Freiheit zu entwickeln, der Gemeinschaft das wirtschaftlich Notwendige zur Verfügung zu stellen, wenn die Situation es erfordert. Also auf Deutsch, das Portemonnaie zu öffnen, wenn Geld gebraucht wird. Das eigene Haus, das eigene Grundstück zu verkaufen, um ein Gemeindehaus zu bauen. Die Apostel zu finanzieren, damit sie nicht arbeiten müssen, sondern sich auf die Lehre und Gebet konzentrieren. Missionare auf gefährlichen Missionsreisen unterstützen. Petrus und Johannes brauchten dieses Vertrauen, als sie wiederholt angeklagt wurden. Und das geschah ja nicht zum Schein. Für Petrus und Johannes ist es immer gut ausgegangen. Aber für Stephanus und für Jakobus nicht. Sie wussten nicht, dass sie im richtigen Moment neu mit Heiligem Geist erfüllt werden und dadurch mutig und entschlossen auftreten können. Im Gegenteil, was sie wussten, zu diesem Glauben zu stehen, kann das Leben kosten. Das war sicher. Umso erstaunlicher, dass sich dieser Glaube gerade dadurch ausbreitet, dass die Gemeinde verfolgt wird. Ganz bestimmt nichts, was die Apostel geplant haben. Aber dadurch, dass alle aus Jerusalem fliehen, sich in anderen Gegenden wiederfinden und dort von Jesus weitererzählen, wächst die Gemeinde. Ganz ohne Missionsstrategie. Und dann erfüllt sich Jesu Verheißung. Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und in Samarien bis an die Enden der Erde. Aus all dem lässt sich keine starre Regel ableiten, sondern es geht immer um die Frage, die klang heute schon immer wieder durch. Was ist jetzt dran? Was will Gott jetzt? Auch Paulus geht es auf seinen Missionsreisen ja so. Da könnte man ja denken, ja, der ist aber doch strategisch vorgegangen. Aber auch er konnte immer nur dem Geist folgen und musste fragen, wo geht's lang? Und wenn ich das übertrage auf uns als Gemeinde, und den Mut habe ich jetzt einfach mal, heute Morgen und von hier vorne, dann können wir es auch als Gemeinde immer nur versuchen, mutige Schritte zu wagen, ohne zu wissen, was kommt. Aber wir können reagieren auf das, was Gott wirkt. Dazu können wir die Augen aufmachen und hinschauen, was passiert denn gerade, was tut Gott gerade? Vielleicht ein Augenmerk. Viele suchen in unserer Gemeinde eine neue geistliche Heimat in Solingen. Viele von euch haben sie schon bei uns gefunden. Was heißt das für uns? Was bedeutet dieser Segen für uns? Welche Antwort haben wir darauf? Welche Verantwortung haben wir aber auch dadurch? Oder was bedeuten die Kranken in unserer Mitte? Welche Verantwortung haben wir dadurch? Und damit bekommt das, was aktuell passiert, eine Bedeutung. Ich gebe keine Antwort auf die Fragen, ich stelle sie nur. Aber das bekommt eine Bedeutung, was gerade aktuell passiert. Ich glaube, wir dürfen das eben gerade nicht ignorieren, sondern das ist das, was uns von Gottes Geist begegnet. Diese Veränderungen müssen uns geradezu wachrütteln. Vielleicht möchte Gott uns einen Fingerzeig geben, wohin wir investieren sollen als Gemeinde. Und unter investieren meine ich jetzt nicht die Finanzen, sondern worin wir Mitarbeiter fördern können, wie wir Arbeitszweige stärken können, wie wir Einzelne bewusst begleiten, so wie Philippus das mit dem Finanzminister aus Äthiopien gemacht hat und der dann weiterzog, woanders Gemeinde zu bauen. Ja, das nehme ich aus der Apostelgeschichte mit. Es geht immer um konkrete Situationen, immer um einen konkreten Bedarf, um einen konkreten Menschen oder eine Gruppe. Und darin macht sich der Geist bemerkbar mit seinem Wirken. Es kommt darauf an, dass ich dafür aufmerksam bin, dass ich gelernt habe, nachzugehen, nachzufolgen. Die Weiterentwicklung, die Gott längst angestoßen hat, nachzuvollziehen, ihr Raum zu geben. Denn Reformation ist nicht gleichbedeutend mit Reformen. Reformen machen wir, um etwas zu verbessern, um mehr Effizienz zu erreichen. Aber Reformation, das meint die Erneuerung der Kirche, und die können wir nicht bewirken. Eine Erneuerung der Gemeinde gibt es nur dann, wenn Gott sie selbst anstößt und ausführt. Amen.